Guten Morgen miteinander. Wir gehen heute ins Alte Testament zum Buch Josua, Kapitel 6, mit dem Thema Jericho muss fallen, wie wir Siege Gottes erleben können. Ich tue gerne aus dem Alten Testament predigen und lese auch für mich. Ich lese jeden Tag 3 Kapitel im Alten Testament und 2 Kapitel im Neuen. Und so komme ich während dem Jahr schön durch die Predigt und gibt eine schöne Übersicht. Und beim Alten Testament ist immer schön, wie bildhaft uns Gesetzmäßigkeiten Gottes dargestellt werden. Ich sage immer wieder, es ist ein Bilderbuch Gottes. Gott tut da in Begebenheiten, in Bilder, in Arrangement uns zeigen, was seine Gesetzmäßigkeiten sind, was seine Prinzipien gibt und auf was das man sollen achten. Und darum heute Jericho, die stark befestigte Stadt. Das Volk kommt von der Wüstenwanderung langsam ein bisschen müde und verstaubt daher. Und jetzt kommt da so eine Riesenfestung. Wie soll das angehen? Und so ist es doch oft in unserem Leben, dass wir immer wieder so vor Festungen kommen, von Sachen, die es gilt zu überwinden. Und wo wir im ersten Moment davor stehen und denken, hey, wie soll das gehen? Wir haben alle unsere Jericho um uns herum oder auch uns selber, was gilt zu überwinden. Wer meint, er hat das nicht, der lebt auf einer Robinson-Insel oder tut alles so ausblenden, dass er sich über alles hinwegsetzt. Wir müssen mit Gott gegenüber dem Gegenspieler uns auseinandersetzen. Wir haben in Epheser 6 die Waffenrüstung Gottes. Und für was ist das Verrüstung Gottes? Für was hätten es die gegeben? Zum Angreifen, zum Widerstand, Befestigen, Sachen zu überwinden. Er hat uns da nicht Waffen gegeben zum Ausstellen, so eine Ausstellung machen, der Hellebart, der Schild des Glaubens und der Helm des Heils und all dies. Schöne Sachen, wo wir einfach dem Sonntagmorgen gehen bestaunen. Ah, sind das schöne Sachen, wertvolle Sachen. Man kann es sogar besingen, aber nicht brauchen. Die sind da zum Brauchen, weil er sagt, wir haben einen geistlichen Kampf zu führen. Paulus sagt das an den Epheser und auch anderen in seinen Briefen, wir haben einen geistlichen Kampf zu führen, wo wir wirklich Segen Gottes sollen erringen. Und man sagt ja, wir sind mit Fleisch und Blut in erster Linie zu kämpfen haben, sondern mit den unsichtbaren Finsternis der Welt. Epheser 6, 12. Wir haben meistens nicht nur so sehr mit dem Vordergründigen, sondern mit den Geistern dahinter. Wenn wir mit einem bösen Menschen zu tun haben, der uns schlecht gesinnet ist, dann dürfen wir nicht in erster Linie so gerade den Menschen sehen oder gerade Apathie dagegen aufbauen, sondern die geistlichen Mächte dahinter, die ihn brauchen und die ihn wie eine Schachfigur einsetzen. Und da müssen wir lernen, geistlich kämpfen. Geistlich kämpfen mit den Waffen, die er uns gegeben hat. So ist es auch mit Jericho. Jericho, die unannehmbare Stadt, hat Gott an den Israeliten die Hand gegeben. Und ich lese zum Einstieg ein paar Verse aus Josua 6. Wo beschrieben ist, Jericho wird erobert und zerstört. Jericho war aber eine verschlossene oder eine verbaute und verwahrt von den Israeliten, so dass niemand heraus oder hineinkommen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinen König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass all die Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen einmal und tu das so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her und sie beteten Tag und sie 7-mal um die Stadt. Und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das Kriegsvolk ein großes Geschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder strack vor sich hin. Da rief Josua, der Sohn Nuns, und die Priester und sprachen zu ihm: Bringt die Bundeslade und die 7 Priester sollen 7 Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Und zum Volk sprach er: Geht hin und zieht um die Stadt und die Kriegsleute sollen vor der Lade des Herrn hingehen. Ja, so weit einmal aus Josua 6, wo uns zeigt, Jericho ist ein Bollwerk im Land Kanaan. Und wir wissen ja, das Volk Israel ist aus Ägypten, aus einem fremden Land, wo nicht Gottes Bestimmung war. Das war nur eine Zwischenlösung. Aus dem fremden Land, wo sie nicht heimisch sein können werden, wo sie müssen ausziehen. Und das ist das alte Leben von uns übersetzt. Das alte Leben, wo wir müssen ausziehen, wo wir müssen vor zurücklassen. Dann sind sie durch das Rote Meer durchgegangen, trockenen Fuß mit riesigen Wassermauern beidseitig. Und sind dort durchgegangen mit diesem wunderbaren Wunder. Und Pharao hätte mit dem Herrn nachher wollen und ist buchstäblich mit Mann und Maus versoffen. Und sie haben den Durchbruch geschafft und eigentlich war es vorgesehen gewesen, direkt ins neue verheißene Land Kanaan hineinzufahren. Das war die Bestimmung Gottes gewesen. Und da kann man sagen, dass sie so die grossen Skizzen Ägypten, das alte Leben, sie haben es verloren. Sie haben den Durchbruch erlebt im Roten Meer, wo ihnen hat gezeigt, jetzt haben sie abgeschnitten, sie sind nun im neuen Leben. Und dann war klar gewesen, ja, es ist noch nicht fertig. Sie haben nicht sagen, so, jetzt haben wir den riesen Durchbruch erlebt. Pharao mit seiner Kriegsmacht ist erledigt, da lebt nichts mehr. Und wir haben hier den Durchgang gemacht. Jetzt können wir zurücklehnen, geniessen, einfach sein. Nein, sie müssen das Land einnehmen. Stück um Stück, Volk um Volk. Und dort, wo sie es nicht mehr gemacht haben, sind sie wieder zurückgedrängt worden. Und so ist es auch in unserem neuen Leben. Wir können nicht einfach im neuen Leben nur ein bisschen sündeln an der Gnadensonne Gottes, sondern wir müssen lernen, die Völker einnehmen, die Widerstände zu überwinden. Ich habe schon die Zahl vergessen, 2,43 Milliarden unerreichte Völker geht es erreichen, und da gibt es manche Hürden zu nehmen, bis man eine Bibel übersetzt hat, bis man Kontakt geschlossen hat, bis man das Vertrauen erlebt hat und all das, dass sie wirklich für Gott gebunden werden können. Und so ist es für diese Leute klar gewesen, sie müssen das Lamm hier einnehmen. Und sie hatten den Auftrag, dass Jericho einnehmen. Und das müssen wir noch sehen. Jericho war wie ein Schlüssel für die Landeinnahme. Das war das Bollwerk nachher, nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Und das Bollwerk ist da gestanden. Und das ist, wenn sie das erobert haben, haben sie den Durchbruch, für ins weitere Landesinnere hineinzuziehen. Wenn sie das nicht erobern, dann werden sie wieder rechts zurückgeworfen. Und so geht es bei uns im Leben, auch in der Gemeinde, immer wieder so ganz spezielle Bauwerke, wo wir erleben, wenn wir die packen, wenn wir die besiegen, dann steht das weitere Land offen. Wenn nicht, dann werden wir wieder zurückgeworfen. Und da müssen wir wirklich sehr sensibel sein, miteinander immer wieder herauszufinden, wo sind die Bollwerke, die müssen angegangen werden, auch im persönlichen, geistlichen Leben. Das sind Sachen, wo man damit zu kämpfen hat. Und man merkt, wenn ich da keinen Durchbruch habe, komme ich ja nicht weiter. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Beim einen ist es der Nikotin, beim anderen ist es der Alkohol, beim dritten ist es die unreinen Gedanken. Heute weit um das Problem von der Pornografie, ganz heimlich für sich. Das kann man vom Handy bis zum grossen Bildschirm, wenn man für sich ist, das geniessen. Und das sind so richtige Befestigungen, wo man merkt, wenn wir da reinkommen und von denen eingenommen werden und das nicht weglegen können, da keinen Durchbruch erleben, kommen wir nicht weiter. Bleiben wir immer da, wir machen zwei Schritte, einen Schritt vorwärts und zwei Schritte wieder rückwärts. Und das ist das armselige, mühsame Christenleben. Aber Gott hat mit ihnen hier wollen, ins Land hineingehen, ins Land der Verheißung. Gottes Zorn hat Jericho vernichtet, weil sie so sehr in der Sünde gelegen sind und gelebt haben, ist Gottes Urteil darüber klar, dass das Volk von Jericho, das muss ausgelöscht werden. Für uns haben wir manchmal so ein bisschen Mühe mit diesen radikalen, alttestamentlichen Sachen. Aber es sind immer Bilder für die Sünde. Wenn Jericho so von Menschen war es, ist es bei uns so, sind so Sachen. Und damit lernen wir auch, dass man mit der Sünde muss radikal umgehen muss. Weil entweder stehen wir drüber oder sie steht drüber. Einer von anderen. Waffenstillstand gibt es nicht. sondern entweder bin ich auf dem Podest und habe den Sieg, oder die Sünde ist über mir und hat mich in Gefangenen, in den Klauen rein, wo wir nicht weiterkommen. Weiter sehen wir auch, dass Gottes Gnade gross ist, bei aller Strenge gegen die Sünde. Gottes Gnade ist gross, warum wir dem Beispiel von der Hurab ab. Bauer Rahab ist mit ihrem ganzen Haus, mit ihrer ganzen Verwandtschaft gerettet worden. Warum? Sie hat sich am Volk Gottes angeschlossen. Sie hat den Kundschaftern geholfen. Sie hat sich völlig hineingegeben. Ja, noch nicht genug. Die Prostituierte Rahab kommt in den Stammbaum Jesu. Habt ihr das gewusst? Im Stammbaum Jesu ist Rahab. Ich glaube, als Urgroßmutter von Jesus. Das ist Gnade Gottes. Würden wir uns das leisten? So eine Hauer oder andere Leute, die sonst missachtet sind, einfach so in die Gemeinde aufnehmen und ihnen Platz geben. Natürlich mit dem Ziel, dass sie umkehren und dass sie ein neues Leben anfangen. Ja, haben wir Mut, dass wir auch noch viel mehr, nicht nur so ein bisschen die Mittelschicht von der Bevölkerung, die so gut und recht lebt, erreichen und ansprechen, sondern die Leute, die wirklich am Rand der Gesellschaft stehen, wo Gott wird mit ihnen Geschichte machen. Jesus hat wirklich gesagt, es wird diesen Huren, diesen Homosexuellen und all denen, die da in den verschiedenen Städten waren, eins ringer gehen als denen von Sodom und Gomorra, weil sie sich zu Gott wenden, weil sie sich Jesus nachgefolgt sind. Oh, Jesus hat keine Berührungsängste gehabt gegenüber den verrufenen Zöllnern, gegen den Huren und so weiter. Er hat sich ihnen angenommen, um sie zu retten. Und so sollen wir auch die Leute in unsere Gemeinde aufnehmen. Ja, und dann ist noch eins, Gottes Kraft schenkt Reichtum. Sie sollen alles Reichtum, alle Kostbarkeiten von Jericho ihnen für den Tempelschatz aufzuöffnen. Wir haben unsere Jericho. Und wir stehen davor, wir besiegen sie oder sie halten uns fest im Klammergriff inne. Beim einen ist es der unreine Gedanke, beim anderen ist es Angst und Zwang, beim dritten ist es Pornografie. Es kommt alles unter uns vor in der Gemeinde. Machen wir uns nur keine Illusionen, wo wir denken, nein, das ist sicher nicht so, sondern aus der Seelsorge weiss man, das sind Sachen, wo die Leute zu kämpfen haben. Und wie manche ringtrum, der Fessel, wo da um die Hand sind und zupft und rupft und macht dran, um endlich frei zu werden, wo ich nur wund. Und irgendwann geht er auf, sind wir nicht mehr. Und tut mir nur weh. Anstatt dass es durch den Sieg Jesu kann gesprengt werden und Freiheit da sein, frei von den Fesseln. Und so wollen wir uns das Jericho etwas näher anschauen, die Prinzipien, die so plastisch dargestellt sind, wo die neutestamentlichen geistlichen Gesetzmäßigkeiten aufzeigen. Ein grosser Hauptgedanke ist das Bewusstsein von der eigenen Ohnmacht. Wie soll das sein? Ein riesen Jericho und jetzt kommst du und sagst, unsere Ohnmacht muss uns sehr klar sein. Ist das nicht ein Gegensatz? Nein, das ist ein geistliches Prinzip. Es steht ja hier in Josua 6, Vers 1. Jericho aber ward verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, so dass niemand heraus oder hineingehen konnte. Es war verriegelt. Niemand hat rein und niemand hat raus können. Das war klare Sache. Das bleibt hier stehen. Sie sind ohnmächtig davor gestanden. Wir müssen uns auch das ein bisschen plastisch vorstellen. Da ist das Volk Israel mit Mann und Maus daherkommen von der Wüstenwanderung 40 Jahre, verstaubt und verdreckt und müde und mit ihren Kriegsgeräten. Die waren so, eine Gabel und ein Sägessen und vielleicht noch ein Stecken, wo sie von der Wüstenwanderung hatten. Mit was haben sie das sollen, das befestigte Jericho rein? Also sie sind hier ohnmächtig davor gestanden. Die haben keine Gabel und keine Sägessen gebraucht, um hier an den Mauern ein bisschen zu kratzen. Sondern sie hatte einen Rammböck nötig. Riesen Rammböck, den man herstellen und loslassen. Wir würden natürlich noch sagen, mit Dynamit und wenn nicht was, haben sie dann halt noch etwas weniger gehabt. Aber das war sie und haben das gehabt. Und so gibt es auch in unserem geistlichen Leben. Nur ein Beispiel aus dem Neuen Testament, aus dem Leben von Paulus. Er schreibt im Römerbrief biografisch Römer 6, Römer 7, Römer 8. Ganz wichtige, zentrale Kapitel, die ihr euch immer wieder in der Ruhe müsst durchlesen und so richtig in euch hineinnehmen. Römer 6, wo er mit Christus gestorben ist, eintaucht in der Taufe, mit Christus auferstanden ist, rausgekommen ist und in einem neuen Leben klar steht. Bekehrung und Wiedergeburt absolut klar. So wie das Volk Israel, der sie sind durch den Jordan durchgegangen, trockenen Fuß. Pharao hat mit dem Ross, mit dem Herrn nachgewollen. Das Wasser ist zurückgegangen. Mit Mann und Maus ist alles verräumt worden. Und es hat für das Volk Israel dort kein Zurück mehr gegeben. Niemals zurück, haben sie vielleicht schon dann gesungen. Es ist klar gewesen, Ägypten gehört der ganzen Vergangenheit an. Jetzt geht es nur noch vorwärts in das Land hinein, das Land hinein. Und so ist es auch beim Paulus gewesen, im geistlichen Leben. Er hat Römer 6 ganz klar erlebt. Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Und nach Römer 6 kommt logisch Römer 7. Und Römer 7 kommt der alte Paulus vor, wo er sich ein bisschen verchristlicht in seinen Alten an. Er war ja der Streber. Er war der Macher. Er hat gefunden, das neue Leben, das werde ich schon meistern. Ich habe schon manches gemacht. Und ist dran und hat sich reingegeben. Und was macht er Erfahrungen? Er fällt auf die Nase. Das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Und das Gute, das ich nicht tun, und das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib dieses Todes? Römer 7. Wo er so schmählich muss lernen zu kapitulieren. Eingestehen vor der eigenen Ohnmacht, wie das Volk Israel dort vor Jericho. Paulus vor seinem Jericho. und muss sagen, ich kann es nicht, ich gehe auf die Nase. Ich will es ja mit meinem ganzen Eifer, aber ich tue das Gegenteil. Weil das Gesetz in mir innen verführt mich und bemächtigt mich immer noch scharf. Und dann kapituliert er. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Er kapituliert und sagt, ich kann es nicht. Also ist es Gott, du musst mir deine Prinzipien schenken, du musst mir deine Waffen geben, du musst mir deine Gesetzmäßigkeiten aufzeigen. Und dann geht es dir ins Römer 8, ins Kapitel vom Heiligen Geist. Das wissen wir ja auch aus der Seelsorge. Ein Trinker, der alkoholgebunden ist, ist ja übrigens, der muss nicht viel saufen, der Trinker. Es gibt Hausfrauen, die auch trinken sind, aber sie trinken immer nur so ein kleines Güterli. Nicht die Menge ist bestimmend, sondern die Regelmässigkeit. In dem, dass sie es immer und immer wieder müssen tun und abhängig sind, sonst kommen sie mit ihren Gefühlen durcheinander. Und die versuchen, oft frei zu werden. Es hat mir einmal eine Frau gesagt, weisst, ich bin so manchmal in Gottesdienst hineingekommen. Und habe während dem Gottesdienst gesagt, und jetzt heute ist es das letzte Mal gewesen. Ich gehe den Weg. 2-3 Tage habe ich es ausgehalten und dann bin ich wieder im alten Kartgläus hineingekommen. Bis sie endlich nach Jahren sie gesagt, hast du gewusst, dass ich als Trinkerin während Jahren da bin, ein- und ausgegangen im Gottesdienst. Ganz heimlich für mich. Hat die Fläschchen gut können verstecken in der Haushalt rum und hat einfach damit gelitten. Ja, bis zum Moment, wo sie kapituliert hat. Bis zum Moment, wo sie in die Seelsorge kam, schon mit dem Mann zusammen, wo er gesagt hat, ich bin der Alki, ich bin er. Und da ist der Durchbruch gekommen. Klar, es hat auch praktische Sachen gebraucht. Von Stund an ist das ganze Haus alkoholfrei gemacht worden. Nicht mehr um, auch für die anderen. Man hat aus Solidarität zur Mutter, wirklich kein Alkohol mehr im Haus kam, getrunken und einander geholfen, dass sie den Weg gehen kann. Und sie ist frei geworden und konnte frei leben. Und ist heute eine glückliche Frau. Aber sie musste den Weg gehen. Und das ist oft der schwierigste Punkt, zu kapitulieren, einzugestehen. Ich bin der Alki. Nicht immer Herz aus, ja, es sind ja nur ein paar Schlückchen. Nein, die Bindung ist es, die daran ist. Oft der Dämon, der hinter dem Alkohol ist, auch hinter dem Nikotin und hinter verschiedenen alle Sachen, die ein anderer Mann hatte in der Seelsorge, der hat die süße Sucht mit Alkohol und Nikotin, null Problem. Aber das Süße ist für ihn, wenn er den Schokolade in der Wohnung hatte, er hatte keine Ruhe gehabt, bis die gegessen war. Alles musste weggeräumt werden, was ein Süßem war. Und auch er musste den gleichen Weg von der Befreiung machen. Nach der Kapitulation auch von Paulus, Römer 7, kommt er in Römer 8 hin, Vers 1. So ist nun keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr an denen, die in Jesus Christus ist. Ah, ist das eine Befreiung. Frei von Schuldgefühl, frei von Verdammung. Auch wie er später auch sagt, denn Christus ist das Gesetzesende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. ein ganz wunderbarer Vers, den er zitieren kann, der hierher passt, in Römer 8,1. Das Gesetz ist vorbei. Auch die böse Gesetzmäßigkeit, es ist vorbei. Nun sind wir gerecht. Und kommt in Vers 2 in Römer 8, und kann sagen, denn das Gesetz des Geistes, das mich frei gemacht hat, hat mich frei gemacht durch das Gesetz des Lebens. Wunderbar. Es ist eine neue Gesetzmäßigkeit hineingekommen. Es ist nicht einfach etwas nur in Neutrum hineingegangen, sondern das alte Gesetz ist rausgenommen worden, Römer 7 abgelegt worden, und das neue Gesetz vom Geist ist hineingetan worden und hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Herrlich! Es hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und so haben sie dürfen durchdringen. Ja, und sie haben dürfen erleben, dass sie Gewissheit hatten, Gott hat ihnen den Sieg gegeben. Im Vers 2 steht schon, der Herr sprach zu Josua, siehe, ich habe Jericho samt seinen König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Das heisst nicht, ich werde es dem Mal tun. Oder vielleicht werdet ihr es auch erreichen. Sondern ich habe sie in eure Hand gegeben. Es ist da. Wir kämpfen und bemühen uns nicht auf einen möglichen Sieg her, sondern wir kommen vom Sieg her. Wir kommen von Golgatha, wo Jesus gerufen hat, es ist vollbracht, und fahren weiter ins neue Land hinein. Jericho ist besiegt. Und da ist noch etwas Wichtiges gesehen. Im vorhergehenden Kapitel, Kapitel 5, lesen wir im Vers 13 bis 15, dass Josua am Morgen früh in die Stille gegangen ist, ein klares Prinzip schon von ihm, denn zumal vor ein paar tausend Jahren, er ist vor dem eigentlichen Schlachttag, ist er mal in die Stille gegangen. Direkt vor dem Herrn. Und ist der, was hat er erlebt? Als Christuserscheinung, ein Christus erlebt. Er hat dort den Mann gesehen und fragt ihn, von wo bist du? Bist du einer von uns oder von der anderen? Und er sagte mir, ich bin weder noch, sondern ich bin der Fürst, das Gesetz des Herrn. Und er kennt ihn. Daraus legen sie sich da einig, es war Christus im Alten Testament. Er hat ihn auch angebetet, weil wenn es ein Engel war, hätte nicht dürfen angebetet werden. Das sehen wir in der Offenbarung. Du hast die Engel abgelehnt an der Anbetung. Tu es nicht, tu Christus allein. Josua ist da auf die Knie gefallen und hat ihn angebetet. Christus im Alten Testament. Hat der Christus Begegnung gehabt. Und das hat ihm die richtige Sicht gegeben. Das hat ihm Vollmacht gegeben als Führer vom Volk. Das hat ihm die Autorität gegeben, für die uneinnehmbaren Mauern zu stürmen. Das war der Rambock, der gefehlt hat. Christus. Und das ist immer wieder in unserem Leben, dass wir das Christus-Erlebnis machen, wo der Bewusstsein Christus in uns und um uns herum. Und mit ihm gehen wir den Weg. Ja, das wollen wir immer wieder neu in Anspruch nehmen und schauen. Und eine grössere Offenbarung als Christus gibt es nicht. Wir können dies erleben, wir können jenes erleben, was schön und vielleicht sogar gewaltig ist. Aber die grösste Offenbarung bleibt Jesus Christus. Und das möchte er wirklich mit uns gehen. Und dann mussten sie ein paar Sachen müssen berücksichtigen, die wir noch zum Schluss kurz anschauen wollen. Erst einmal der Spaziergang um Jericho war. Josua hat ihnen den Befehl gegeben, von Gott her, sie müssen jeden Tag drum herumlaufen und am siebten Tag siebenmal herumlaufen. Geprüft im Gehorsam. Gott hat das verordnet. Und da hat man sich fragen, ja, was soll das? Da befestigt die Stadtmauern. Und jetzt da drum spazieren. Heute würde man sagen, Prozession machen. Um Jericho herum. Demonstrationsmarsch kennen wir auch gut. Und so weiter. Wir sollten Leiter haben, über die Mauern über. Wir sollten Rambock haben, um Einbruch zu machen. Wir sollten dies und jenes kommen. Was soll das da, um die Stadt herumzuschlafen, wo vielleicht ein bisschen Sand aufstäubt? Und ich kann mir gut vorstellen, diese Leute waren nicht alleine. Die Jerichoner waren auf den Mauern oben gesehen, haben geschaut und gelacht und gedacht, lauft ihr nur eure Schuhsohlen ab. Da wird sich nichts ändern. Und sie mussten gehen und einen Tag um einen anderen gehen, geprüft im Gehorsam. Wenn es Gott anordnet, macht es so. Dann müssen wir lernen, zu Gottes Anordnung ein Ja zu haben. Und nicht sagen, nein, wir machen es anders. Ich mache es so, wie ich habe. Ich habe es in dem und dem psychologischen Buch so gelesen, das macht man so. Ich habe es in den Prinzipien der Wirtschaftsleute so gelesen, das sind wie schlaue Leute. Ich mache es so. Wir müssen es so machen, wie es in der Bibel steht. Die geistlichen Sachen können nur mit geistlichen Prinzipien erreicht werden, so wie uns das die Bibel gibt. Und da werden wir geprüft im Gehorsam. Sie mussten 6 Tage lang umgehen, geprüft im Warten. Es hat keine Veränderung gegeben. Ich kann mir manchmal vorstellen, dass manche einen hat, an die Stadtmauern geschaut und geschaut, hat es dort, schaut, dort sieht man Verriss, da sieht man ihn, aber sie haben ihn noch kennengesehen. Sie haben keine Anzeichen gesehen, dass sich irgendwie die Mauer langsam öffnet. Sie ist geblieben. Geprüft im Warten. Wir müssen oft warten, bis der Zeitpunkt Gottes kommt. Der sogenannte Kairos Gottes. Es gibt ja im Griechischen die 2 Wörter Kairos und Chronos. Kairos ist der Moment, wo jetzt gilt, wo jetzt ist. Und da macht es der Herr. Und Chronos ist die längere Zeitdauer, die ohne Unterbruch ist. Aus dem aus der Chronologie gemacht im Deutschen oder Chronik, die wir auch kennen, die eine längere Zeit ist. Kairos Gottes, wo jetzt ist. Nicht gestern, nicht morgen, sondern heute und jetzt. Wo Gott sagt, ich will. Ich will es tun. Und darum können sie sagen, wer wir halt nach 6 Tagen den Kairos Gottes erleben, dann wird die Schlacht entschieden. Wir lesen so im Psalm 37, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ich muss zugeben, ich tue nicht so gern warten. Ich bin ein bisschen ungeduldig, obwohl dass ich Berner bin und eigentlich Zeit habe. Auf Veranlagung ein bisschen langsam zu sein. Und gleich kann ich nicht gerne, wenn ich warten muss. Aber wir müssen lernen können warten. auf Gottes Momente, auf Gottes Fahrplan, auf Gottes Zeitpunkt, wo er sagt. Eine Mutter, die wird in der Schwangerschaft, die muss auch 9 Monate warten. Ich kann nicht nach dem 3. Monat sagen, ich mag jetzt nicht mehr, nehmen das einfach raus, kommt nicht gut. So Frühgeburt, extreme Frühgeburt, die man einfach aus Ungeduld macht, kommt nicht gut. Es muss ausgedreht werden, die 9 Monate. Und dann passiert das Wunder, das Glück. Der Zeitpunkt Gottes, wo wirklich bei der Geburt das darf geschehen. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Keiner hat dürfen das Wort reden, wird weiter später gesagt. Geprüft im Schweigen. Wir müssen lernen, auch können schweigen und nicht Gott immer dreireden und reklamieren. Gott dreireden und ihm vorschreiben. Wir ihm vorschreiben, wie er es machen soll. Er ist der Befehlsgeber. Er ist, wie es Christus dort dem Josua sagt, er ist der oberste Führer des Heeres des Herrn. Und so wollen wir stehen lassen, so gehen und sagen, ja, geprüft in dem, das, was er sagt, dass das gilt. Und umgekehrt, dass wir müssen aufpassen wegen der negativen Kritik. Ich kann mir gut vorstellen, wenn sie es hätten geredet die ganze Zeit. Hier, am 3. Tag, ich würde langsam müde. Und schauen, es tut sich ja nichts an den Mauern. Was hast du den Eindruck, was passiert? Nichts passiert. Und da hat eine Stimmung aufkommen. Und eins hat es können, das andere entzünden. Jakobus sagt es in seinem Brief. Unsere Zunge, eines der kleinsten Glieder in unserem ganzen Körper, aber kann einen mächtigen Waldbrand entfachen, wie einer, der in einem dürren Gebiet unachtsame Zigarettenstummeln glühend fortschießt und es entfacht einen Brand. Da müssen wir aufpassen. Geprüft im Schweigen. Und dann mussten sie weiterfahren. Die Bundeslade hätte in die Mitte gedreht werden. Geprüft im Vertrauen. Im Vertrauen auf die Bundeslade. Was war die Bundeslade? Das war nicht einfach ein super goldiger Kasten. Das war das, was das Zentrum von innen hat ausgemacht hat. Gegenwart Gottes. Und die hätte in die Mitte müssen. Gegenwart Gottes. Hätte ich mit ihm müssen. Und da sind sie geprüft worden im Vertrauen. Sie vertrauen nicht eben einem Rambock oder Waffen oder weiss nicht was für Techniken, sondern sie vertrauen Gottes Gegenwart. Und da müssen wir auch als Christengemeinde neu wieder lernen, auch in unserer Welt, wovon überall Angaben gemacht werden, Strategie-Seminar zur Freiheit und, mit x Theorien und Prinzipien und Sachen. Und muss sagen, sagt das die Bibel noch? Weil nur so, wie es die Bibel sagt, wird es richtig. Weil Paulus sagt, wir haben eine Gesetzmäßigkeit im Reich Gottes, wo man geistlichen Gesetz muss gegangen sein und nicht mit Gesetz von der übrigen Welt. Es muss das sein, wo der dann herplatzt. Und am Schluss, sie haben mit Jubel und Danken müssen in das eindringen und Gott hat das Riesenwunder da, hat eingestürzt in einem kleinen Moment, wo sie können die perplexen Jerichoner einnehmen mit Jubel und mit Gesang und hat einen grossen Sieg davontragen. Ich werde es noch kurz zusammenfassen. Geprüft im Korsam. Spaziergang um die mächtigen Mauern. Muss es das sein? Geprüft im Korsam. Geprüft im Warten. Sei 6 Tage gelaufen, wo ich keine Veränderung sehe. Erst am siebten Mal, auch vorher nicht. Erst beim siebten Mal haben sie gemerkt, jetzt geht's, strecks rein. Geprüft im Schweigen, kein Wort regen, nicht negative Kritik, sondern Mut machen und manchmal ist eben das Schweigen das Beste. Geprüft im Vertrauen, Bundesladen hätte ich mit müssen, Gottes Gegenwart und dann sind sie mitgegangen. Und schlussendlich geprüft in der Haltung mit Jubel und Gesang, der schlussendlich beim Kairos Gottes auf das Ziel hineingeht. Jericho muss fallen. Auch so können wir Siege erleben. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns nicht alleine lässt, um unsere Befestigungen um uns und in uns können anzugehen. Und hilf uns doch auch zu einem klaren Durchbruch und zu einem Sieg, dass wir als Befreite den Weg weitergehen können. Und dass Befestigungen müssen niedergewalzt werden. Das tust du. Schenk, dass wir uns so deinen Prinzipien unterordnen und widmen und erleben, dass sie so gut sind für uns. Danke dir für dein Wirken. Amen.